Rechtsruck in Europa. Die Grünen sind Wahlverlierer. Das waren die Schlagzeilen des 9. und 10. Juni. An diesem Tag und danach kamen die Ergebnisse der Wahl zum EU-Parlament und wurden analysiert. Doch von einer rechten Revolution konnte in der vergangenen Woche nicht die Rede sein. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde im Amt bestätigt. Sie erzielte sogar ein besseres Ergebnis als 2019. Das EU-Parlament hat aber nicht nur diese Personalie abgestimmt, sondern auch die erste Resolution erlassen. Und darüber sprechen wir nun mit dem neuen Abgeordneten für die AfD, Professor Hans-Ludwig Neuhoff. Er ist außerdem Mitglied im Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung des Parlaments. Herr Neuhoff, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golm.
Sie sind also auch in Ihre erste Amtszeit gestartet. Die erste Resolution ist verabschiedet worden mit einer klaren Mehrheit von 495 zu 137 Stimmen. Und dabei ging es um die Ukraine. Ihr wird auch weiterhin die Unterstützung zugesagt. Warum sehen Sie die Resolution kritisch?
Der frühere britische Premierminister David Cameron hat einmal gesagt, more of the same will produce nothing but more of the same. Das heißt, wenn die Ukraine-Politik auch der Europäischen Union weiter in die Richtung getrieben wird, in denen sie jetzt in den letzten 2 Jahren, also seit dem Beginn des Krieges läuft, dann wird das Geschehen, so wie es eben gelaufen ist, nur weiter vertieft werden. Das heißt, der Abnutzungskrieg von beiden Seiten wird weiterlaufen. Die Ukraine hat keine Aussicht, diesen Krieg militärisch gegen Russland zu gewinnen, auch nicht mit westlichen Waffenunterstützungen. Und deswegen ist für uns dieser Weg der falsche. Der Weg, der beschritten werden müsste, wäre der, der von Ungarn, also von Orbán, auch initiiert worden ist, nämlich der Weg zu Verhandlungen. Zunächst mal einem Waffenstillstand und dann auf dieser Grundlage zu Friedensverhandlungen.
Schauen wir uns mal einzelne Punkte an. Um einen Sieg zu erreichen, fordert das Parlament, dass mindestens 0,25% des Bruttoinlandsproduktes der EU und von NATO-Staaten an die Ukraine geht. Das wäre dann eine Festschreibung und das wäre auch eine Planungssicherheit für die Ukraine. Und es hieß ja in der Vergangenheit häufig, es kam zu wenig und es kam zu spät. Das wäre jetzt aber eine Art Doppelwumms.
Ja, also das Hauptproblem der Ukraine besteht im Personalmangel, wenn Sie so wollen. Es gibt ein Rekrutierungsproblem und die Ukraine blutet in den kritischen Jahrgängen immer stärker aus. Und es ist aus guten Gründen keinerlei Bereitschaft zu erkennen, dass tatsächlich auch Soldaten, also kämpfende Truppen aus EU-Mitgliedstaaten oder aus der NATO in die Ukraine gehen könnten. Und daran erkennt man auch, dass eben die Ukraine in Wahrheit nicht eine Region von zentralem strategischem Interesse für die EU und auch nicht für die NATO ist. Warum ist das so? Eine Region von zentralem strategischem Interesse ist dadurch definiert, dass man bereit ist, auch hinzugehen, selbst dort zu kämpfen und gegebenenfalls zu sterben. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann bedeutet das eben, dass man es nicht als zentral betrachtet und letztlich, wie das ja auch an verschiedenen Stellen ausgedrückt worden ist, die Ukraine hier einen Stellvertreterkrieg führt. Dafür liefert man die Waffen. Die Ukraine soll das Personal liefern und das kann sie jetzt kaum noch und sie wird es künftig noch weniger können.
Auch hier kann man argumentieren, es ist eben noch nicht genug. Und diese Forderung kam ja in den vergangenen Monaten auch immer wieder auf, im Dezember von Roderich Kiesewetter, dass man die ukrainischen Männer dazu bringt, dass sie jetzt in die Ukraine gehen und dort dann wieder unterstützen, beispielsweise dadurch, dass man ihnen Sozialleistungen streicht.
Auch das ist in einem Abnutzungskrieg, würde das lediglich eine Verlängerung bedeuten. Entscheidend ist, wie die Humanressourcen der beiden kriegführenden Parteien aussehen. Hier hat Russland ein dreifaches Übergewicht. Das heißt, Russland kann auch das immer mitgehen. Das betrifft auch die materielle Seite. Russland hat ja schon auf Kriegswirtschaft umgestellt. Egal, was der Westen reinsteckt, Russland kann bis auf Weiteres nachziehen. Und insbesondere kann Russland im Zweifelsfall jede militärische Eskalationsstufe mitgehen, nämlich letztlich auch bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen.
In Deutschland wird auch von Ukraine-Unterstützern nicht immer ausgeschlossen, dass es Verhandlungen geben kann. Nur wird dann häufig gesagt, der Zeitpunkt ist nicht der richtige. Wir müssen die Ukraine in eine bessere Situation bringen. Und das findet man auch in der Resolution. Da heißt es, dass die Beschränkungen westlicher Waffen auf Ziele aufgehoben werden soll. Also klar gesagt, auch russisches Territorium soll mit westlichen Waffen angegriffen werden. Wie sehen Sie das?
Das wäre ein weiterer Schritt in die militärische Eskalation. Wie ich schon sagte, Russland kann dagegenhalten. Und das führt also nur dazu, dass das Ganze letztlich eben unkontrolliert eskaliert irgendwann. Von daher halten wir auch das für den falschen Weg. Wie gesagt, Orbán hat versucht, die Verhandlungsbereitschaft der verschiedenen beteiligten Parteien zu sondieren, dass der Weg, der unseres Erachtens beschritten werden sollte und der im Moment auch durch diese Resolution vollständig negiert wird. Auch die Grundvoraussetzung des Ganzen, die Vision eigentlich, wo das Ganze hinführen soll, ist aus unserer Sicht falsch. In der Resolution wird ja beispielsweise auch gesagt, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO als irreversibel betrachtet werden sollte. Also der Weg dorthin soll weiter beschritten werden. Jetzt muss man sich mal anschauen, seit wann ist das eigentlich Thema? Das wissen die allerwenigsten. Das ist Thema seit inzwischen genau 22 Jahren, nämlich seit dem NATO-Ukraine-Action-Plan vom Prager NATO-Gipfel 2002. Kennen die allerwenigsten. In der Regel wird gewissermaßen als Startpunkt, als Datum, mit dem die erklärte Mitgliedschaft, die künftige der Ukraine in der NATO datiert wird. Das ist der NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008. In Wahrheit, damals hieß es ja im Schlusskommuniqué, we agreed that Ukraine and Georgia will become members of NATO. Das war das berühmte Formulierung aus diesem Schlussdokument. Also die Futurform wird gewählt, will become members of NATO. Tatsächlich findet sich bereits 6 Jahre vorher im eben zitierten NATO-Ukraine Action Plan eine ähnliche Formulierung, nämlich, dass dieser Action Plan aufgesetzt wird mit dem Ziel, das bekannte Interesse der Ukraine an einer künftigen Mitgliedschaft in der NATO auf den Weg zu bringen. Also seit 22 Jahren schleppt sich das jetzt hin und es ist weniger denn je absehbar, dass die Ukraine tatsächlich Mitglied der NATO werden könnte. Denn wir haben es mit einem Fall von Geopolitik zu tun, mit einer geostrategischen Auseinandersetzung zwischen zwei Großmächten, nämlich den USA auf der einen und Russland auf der anderen Seite, der durch die Ukraine als Stellvertreter geführt wird. Und niemand in der russischen Führung wird jemals es hinnehmen, dass eine Hafenstadt wie Sewastopol, wo seit über 150 Jahren seit der kaiserlichen russischen Schwarzmeerflotte russische Schiffe anlegen, nunmehr amerikanische Flugzeugträger anlegen. Von daher ist dieser Weg der falsche. Das Konzept muss sein, dass die Ukraine als neutraler Staat wieder konzipiert wird und eben nicht als Mitglied der NATO.
Wenn Sie sagen, dass es sich um eine geostrategische Problematik handelt, dann wird der Westen Ihnen immer entgegenhalten, dass es ja Russland gewesen ist, das hier geostrategisch eskaliert ist. Denn es sind russische Truppen, die jetzt in der Ukraine stehen und schießen und kämpfen.
Naja, also damit nehmen Sie gewissermaßen in der Geschichte nur den letzten Punkt. Eine geostrategische Auseinandersetzung beginnt damit, dass eine Seite ihre Einflusssphäre auszudehnen beginnt. Und das ist durch die NATO-Osterweiterung erfolgt. Die russische Führung, schon Jelzin damals, der erste große Schritt, erfolgte ja 1999, also zur Zeit Jelzins. Schon damals hat sich Russland dagegen gewehrt. Nur Russland war damals schwach und konnte es nicht verhindern. Und die NATO-Osterweiterung ist ja dann immer weiter ausgedehnt worden. 2004 kam die nächste große Tranche. Und die russische Führung hat seitdem unmissverständlich klar gemacht, dass die rote Linie für sie die Ukraine ist. Das heißt, wenn es so weit kommt, dass die Ukraine, die eben für Russland von zentralem strategischem Interesse ist, wenn die Ukraine so herausgelöst wird aus der russischen Einflusssphäre und Teil der westlichen Einflusssphäre wird, dann ist für Russland die rote Linie überschritten und der Westen hat das komplett ignoriert. Und wir haben es hier eben leider mit Geopolitik zu tun. Das heißt, hier gelten eben nicht mehr internationales Recht. Hier gilt einzig und allein die Machtfrage. Es zeigt sich einmal mehr. Das kann man bedauern, aber es ist tatsächlich so. Und das hätte der Westen auch von Anfang an in Rechnung stellen müssen. Nehmen Sie ein bekanntes Beispiel. Nehmen Sie die Parallele 1962, Kuba-Krise. Auch dort war völlig klar, dass eine Großmacht wie die USA es nicht dulden wird, dass die Sowjetunion auf Kuba Fuß fasst. Und deswegen haben sie mit der entsprechenden Eskalation gedroht und die Sowjets haben sich zurückgezogen.
In dieser Logik hätte man den Polen zu einem gewissen Zeitpunkt sagen müssen, ihr seid zwar ein demokratisches Land, ihr habt auch demokratische Wahlen, sie sind jetzt der Staatspräsident von Polen, aber sie sind halt Teil der russischen Einflusssphäre, darum können sie nicht in die NATO. Jedenfalls ist es das, was sie jetzt gerade mit der Ukraine machen. Aber sind es nicht eigentlich souveräne Staaten, die souveräne Entscheidungen treffen dürfen und keine Rücksicht darauf nehmen müssen, welcher Einflusssphäre sie aus Sicht eines anderen zugehörig sind?
In der Theorie ja. In der Praxis gelten zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung ist, dass eben das System der internationalen Beziehungen von den Großmächten geprägt wird und eine Klein- und Mittelmacht muss sich eben gut überlegen, wie sie sich verhält, insbesondere dann, wenn sie gegebenerweise unmittelbarer Nachbar einer Großmacht ist. Der zweite Punkt ist aber, dass ein Verteidigungsbündnis wie die NATO ja überhaupt nicht verpflichtet ist, dem Gesuch der Ukraine zu entsprechen, NATO-Mitglied zu werden. Die Ukraine hat ja den Antrag gestellt, 2002 zum ersten Mal, auf Eröffnung eines Membership Action Plans. Bis 2008 ist das dann wiederholt worden. Die NATO kann darauf antworten, liebe Freunde, wir verstehen euer Begehren, aber wir halten es für klüger, wenn ihr neutral bleibt. Das ist letztlich für euch besser und es ist auch für den Frieden in Europa besser.
Ein letzter Blick noch in die Vereinigten Staaten von Amerika, Präsidentschaftswahlkampf. Setzen wir jetzt mal voraus, dass Donald Trump Präsident wird. Welche Konsequenzen wird das in diesem Konflikt haben? Meinen Sie, dass er tatsächlich schnell zu einer Einigung kommen kann oder wird es nur für die Europäer teuer, weil er darauf drängen wird, dass die Europäer mehr Verantwortung übernehmen?
Generell wird überschätzt, in welchem Maße ein amerikanischer Präsident tatsächlich dann die Außenpolitik bestimmen kann. Das letzte Wort hat dort der Council on Foreign Relations. Und das hat sich schon gezeigt in der ersten Präsidentschaft Trump. Mit die größten Waffenlieferungen an die Ukraine haben 2017 stattgefunden. Also das mit Vorsicht zu genießen. Auf der anderen Seite muss Trump ja den Pivot to China auch dann tatsächlich vollziehen, also insbesondere die geostrategische Konkurrenz mit China so in den Blick nehmen, wie er damals das eigentlich auch schon anvisiert hatte. Insofern ja, egal eigentlich, wer Präsident der USA wird, die Europäer werden die Verantwortung für ihre Sicherheit und Verteidigung selbst und mehr in die Hand nehmen müssen, als sie das bisher getan haben. Insofern ist die Grundrichtung auch richtig. Auch wir, die ESN-Fraktion im Europäischen Parlament, tritt ein für das Konzept der strategischen Autonomie. Es wird nur hier falsch begründet. Das heißt, es wird praktisch falsch zugeordnet und es müsste viel grundsätzlicher aufgestellt sein und es müsste insbesondere dann auch strategisch entkoppelt werden von der Mitgliedschaften der NATO. Was ich damit meine, ist, dass wir jetzt eine Vermengung von Sicherheits- und Verteidigungspolitik haben mit NATO-Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Diese beiden Bereiche müssten getrennt werden, damit es tatsächlich eine europäische Selbstständigkeit geben kann.
Das EU-Parlament hat die Arbeit aufgenommen. Die erste Resolution richtete sich an Russland und die Ukraine. Das Parlament fordert eine konstante und ausgebaute Unterstützung der Ukraine. Professor Hans-Ludwig Neuhoff hat der Resolution nicht zugestimmt. Der Musikwissenschaftler ist neu gewählter Abgeordneter der AfD. Herr Neuhoff, danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, Herr Gollmann.